Es ist Sonntagabend, 22 Uhr. Mein Kopf lehnt an der Scheibe eines Uber-Fahrzeugs. Ich bin zu müde, um aufrecht zu sitzen. Ich habe heute 6-mal gepredigt. Ja, 6-mal. Die Gemeinde, in der ich Pastor bin, hat gerade einen weiteren Gottesdienst eingeführt. So macht man das doch, oder? Raum schaffen für Menschen. Bis nach Predigt Nummer 4 habe ich es noch gerade geschafft. Was danach lief, daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Ich bin jenseits von müde. Emotional, mental, sogar geistlich. Als wir das mit dem 6. Gottesdienst am Sonntag anfingen, rief ich diesen Megachurch-Pastor in Kalifornien an, der schon länger 6 Gottesdienste hintereinander anbot. Wie machen Sie das? Fragte ich. Kein Problem, sagte er. Es ist so, als laufe man einmal in der Woche einen Marathon. Okay, vielen Dank. Klick. Momentchen. Ein Marathon? Ist das nicht echt heftig? Ich fange also an, für Langstrecken zu trainieren. Der Megachurch-Pastor hat eine Affäre, verlässt seine Gemeinde. Kein gutes Omen für meine Zukunft. Bin jetzt zu Hause, esse spät, kann nicht schlafen. Wieder dieses Gefühl von todmüde, aber komplett aufgedreht. Mach mir ein Bier auf, sitz auf der Couch. Vor mir flimmert ein obskurer Kung-Fu-Film, von dem ich noch nie gehört habe. Chinesisch mit Untertiteln. Ich seufze. In jüngster Zeit enden meine Abende meist so. Auf der Couch, lange nachdem die Familie schlafen gegangen ist. Früher habe ich mich nicht die Spur für Kung-Fu interessiert. Das macht mich nervös. Ist das vielleicht der Vorbote einer psychischen Erkrankung? Es fing alles damit an, dass er von Indie-Filmen über Kampfsport nicht mehr loskam. Aber Fakt ist, ich fühle mich wie ein Gespenst. Halb lebendig, halb tot. Vor allem aber abgestumpft. Das mehr als alles andere. Flach, eindimensional. Emotional lebe ich mit einer ständigen, unterschwelligen Angst, die kaum je verschwindet. Und mit einem Anflug von Traurigkeit. Aber meistens fühle ich mich geistlich gesehen nur wie bla bla, leer, als sei meine Seele hohl. Mein Leben ist so schnell. Eigentlich mag ich es schnell. Im DISG-Modell bin ich Persönlichkeits-D, engagiert, E, effizient, ein Entscheider, einer, der die Sachen durchzieht, aber inzwischen bin ich weit darüber hinausgeschossen. Ich arbeite 6 Tage die Woche, von früh bis spät. Und die Zeit reicht immer noch nicht, um alles zu erledigen. Was schlimmer ist, ich fühle mich gehetzt. Ich rase durch den Tag und bin so oft mit dem Leben beschäftigt, dass ich den Augenblick verpasse. Und was ist das Leben anderes als eine Reihe von Augenblicken? Geht's noch irgendwem so? Ich kann doch nicht der Einzige sein. Diese Worte schreibt John Mark Comer in seinem Buch Raus aus der Rastlosigkeit. Wenn du diese Worte hörst, was lösen die bei dir aus? Kannst du dich in seine Situation hineinversetzen? Vielleicht klingt das bei dir ein bisschen anders. Du bist vielleicht nicht der Pastor, aber du bist eine Pflegekraft, die nach dem Spätdienst müde nach Hause kam. Die Station war wieder einmal übervoll. Einige Kollegen haben sich krank gemeldet, sind ausgefallen und zu Hause wartet noch auf dich die Wäsche. Vielleicht bist du aber auch der Schüler, der abends noch am Schreibtisch sitzt und für die Mathearbeit lernt. Übermorgen kommt auch noch Englisch und das Handy liegt neben dir und du denkst, ich schaue nur kurz drauf. Plötzlich ist eine halbe Stunde vergangen und du hast kein bisschen gelernt. Vielleicht bist du auch alleinerziehend. 2 Jobs, 3 Formulare, 4-mal Mama. Und beim Zu-Bett-Gehen merkst du, der Tag fängt eigentlich schon wieder von neu an. Es wird nicht ruhiger. Unsere Tage sind voll. Als ich diese Worte von John Mark Comer das erste Mal gelesen habe, haben sie mich tief getroffen, weil ich mich so gut in dieser Situation wiedergefunden habe. Ich war müde, ausgebrannt und irgendwie rastlos. Aber das war nicht immer so. Was war zwischen dem damals und dem jetzt passiert, dass ich plötzlich diese Unruhe in mir verspürte? Und dazu kommt ein weiteres Problem, dass die Dinge, mit denen wir oft abschalten wollen, die Unruhe nur weiter verschieben. Bildschirme, sie versprechen eigentlich doch Entspannung. Leg dich auf deine Couch, mach's dir gemütlich, entspann mal. Aber eigentlich liefern sie nichts anderes als Ablenkung. Es wirkt, als würden sie uns Ruhe bringen, tatsächlich füttern sie uns mit innerer Hast. Studien zeigen, dass hohe Handy- und Social-Media-Nutzung den Stress, Schlafstörungen und auch depressive Symptome verschlimmern und verstärken. Wer viel im Internet unterwegs ist, fühlt sich paradoxerweise sozial isolierter und nicht verbundener. Schon die bloße Anwesenheit deines Smartphones auf deinem Schreibtisch oder neben dir auf dem Sofa zieht heimlich Konzentration ab und hält die ganze Zeit dein Nervensystem in Bereitschaft. Wir sind erschöpft und unsere eigenen Lösungen, die machen uns nur noch müder und leerer. Die Frage ist, ist das das einzige Leben, das wir wählen können? Oder gibt es einen Ausweg, eine Lösung? Kommen wir zum ersten Punkt. Unser Problem ist Zeit. Wir haben einfach nicht genug Zeit, um all die Dinge zu erledigen, die es zu erledigen gibt. Und dann auch noch irgendwo zur Ruhe zu kommen. Kennt ihr auch diesen Gedanken, ich wünschte, der Tag wäre doppelt so lang. Das wäre doch schön. Doppelt so viel Zeit für all meine Aufgaben. Dann würde ich auf jeden Fall zur Ruhe kommen. Aber darf ich euch etwas verraten? Mehr Zeit ist nicht die Lösung. Denk mal genau darüber nach. Selbst wenn Gott ein Flaschengeist wäre, der jeden Wunsch erfüllt und der dann die Struktur des Universums ändert, dass die Erde sich langsamer um die Sonne dreht und um sich selber dreht, dass unsere Tage länger wären und wir irgendwie 10 Stunden am Tag geschenkt bekommen. Was würden wir mit diesen 10 Stunden machen? Wahrscheinlich das, was die meisten Menschen tun würden. Sie mit noch mehr Dingen füllen. Also ich würde wieder mehr Zeit in die Gemeinde investieren. Seitdem ich arbeite und nicht mehr studiere, merke ich, dass da einfach viel Zeit liegen liegt. Also Zeit für die Gemeinde. Ich würde auch bessere Unterrichtsstunden wieder planen, weil jetzt mit einer Vollzeitstelle kann ich das nicht mehr so wie im Ref. Ich würde vielleicht auch wieder mal Musik machen. Ich habe eine Bücherliste, die noch gelesen werden muss. Und die Nachbarn wollte ich noch einladen und Sport sollte ich auch mal wieder machen. Und auf meiner Filmliste sind auch noch ein paar Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Und ich glaube, meine 10 Stunden sind schon längst verbraucht. Und merkt ihr das Problem? Am Ende stehe ich vor dem gleichen Problem. Mehr Zeit bringt mir nicht mehr Ruhe. Ich würde nur noch mehr Aufgaben erledigen. Ich wäre am Ende noch müder, noch ausgebrannter und emotional noch mehr am Ende, als ich es jetzt schon bin. Und was ich damit sagen will, die Lösung für ein überfrachtetes und volles Leben ist nicht mehr Zeit. Die Lösung ist, unser Leben zu entschleunigen und auf das Wesentliche zu beschränken. Aber fangen wir erstmal mit dem Wesentlichen an. Wenn wir in die Bibel schauen, in das erste Buch Mose, dann werden 2 Dinge über den Menschen gesagt, die super wichtig sind, dass wir das genau verstehen. In 1. Mose 1, Vers 27 lesen wir, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Das ist eine Sache, die über den Menschen lernen. Die andere ist, da nahm Gott der Herr etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Wir sind Bild Gottes und Erde, Lehm und Staub. Nach dem Bild Gottes geschaffen zu sein, bedeutet, dass wir voller Potenzial sind. Wir haben die Fähigkeit des Göttlichen in unserer DNA. Wir sind Gott ähnlich. Wir wurden geschaffen, um sein Verhalten abzubilden, um zu regieren wie er, um die Rohstoffe unseres Planeten zu sammeln und daraus eine Welt zu gestalten, in der Menschen und alle anderen Geschöpfe blühen und gedeihen können. Aber das ist eben nur die halbe Wahrheit. Weil wir sind Gott ähnlich, aber wir sind nicht wie Gott, denn wir sind aus Erde gemacht. Die Bibel sagt, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Wir sind die allererste biologisch abbaubare Verpackung. Das heißt, du wurdest mit Grenzen geboren. Du bist nicht Gott. Du bist sterblich, nicht unsterblich. Endlich, nicht unendlich, Bild Gottes und Staub. Und das gibt Möglichkeiten, aber auch Grenzen. Und eine der wichtigsten Aufgaben unserer Ausbildung bei Jesus ist es, sowohl unser Potenzial als auch unsere Grenzen auszuleben. Überall, gerade in der Schule, geht es auch die ganze Zeit darum, sein Potenzial zu entfalten und voll auszuschöpfen, den besten Weg zu finden, alles zu riskieren. Und das ist gut. Ich bin dafür, dass wir sagen, mit Gott, für Gottes Reich, können wir mehr schaffen, als wir glauben. Absolut. Aber auch das wieder die halbe Wahrheit. Wovon wir viel zu wenig hören, innerhalb, aber auch außerhalb der Kirche, ist es, dass es darum geht, die eigenen Grenzen zu akzeptieren. Das klingt nicht so nach einem Spiegel-Bestseller, oder? Akzeptiere deine Grenzen. Es geht eher, würde anders klingen. Spreng deine Grenzen. Wir leben in einer Kultur, in der es darum geht, die Grenzen zu überschreiten. Wir wollen Zeit und Raum überlisten. Wir wollen sein wie Gott. Jeden neuen Film sehen, jeden Podcast hören, jedes neue Buch lesen, jede Platte hören, jedes Konzert, in jedes Restaurant essen gehen, sich mit jedem anfreunden und. Und schon während man das sagt, wird man direkt gestresst. Und merkt so, das kann ich doch gar nicht. Habt ihr schon mal von der Entertainment-Angststörung gehört? Tatsächlich ist es so, dass wir mittlerweile an einem Punkt angelangt sind, in dem es so viel gutes Fernsehen, Filme und Kunst gibt, dass manche Menschen ein Gefühl von Angst verspüren, wenn sie von einer neuen Serie hören und merken, dass sie da vielleicht irgendwas verpassen. Es gibt auch diesen bekannten Begriff unter Jugendlichen, der ist FOMO. Das ist eine Abkürzung und bedeutet Fear of Missing Out, was nichts anderes bedeutet als die Angst, etwas zu verpassen. Ich weiß noch, als ich damals in meiner alten Gemeinde da immer in der Jugend war, ich war einer der Letzten, der gegangen ist, weil ich genau diese Angst hatte. Ich wollte immer dabei sein, weil was, wenn etwas Besonderes passiert? Darf ich euch was verraten? Nie ist etwas Besonderes passiert. Und trotzdem war ich erst um 4-5 Uhr morgens im Bett, viel zu spät, und war dann am nächsten Tag unausgeschlafen, schlechter gelaunt und. Aber egal wie viel ich lese, wie viel ich studiere oder wie viele Abschlüsse ich mache, ich bin begrenzt. Ich werde niemals so intelligent sein wie die Koryphäen in ihren bestimmten Fächern. Ich bin begrenzt. Und es gibt noch viel mehr, was mich begrenzt, außer meiner Intelligenz. Emotional, sozial, auch wirtschaftlich. Ich habe nicht das gleiche Geld wie XY und in vielen anderen Hinsichten. Was wäre, wenn unsere Einschränkungen nicht etwas sind, was wir bekämpfen müssen, sondern was wir dankbar annehmen dürfen als Wegweiser für Gottes Ruf an unseren Seelen? Und diese wichtigste Grenze, Die wichtigste Grenze, die wir alle teilen, ist die Zeit. Ganz unabhängig, wie gut oder wie schlecht dein Start ins Leben war, wie klug oder wie hart wir arbeiten, welchen Persönlichkeitstypen wir haben. Es spielt keine Rolle, ob du ein CEO eines multinationalen Unternehmens bist oder einfach nur ein pensionierter Maschinenführer. Ob du Single bist oder verheiratet bist. Unsere Grenze ist die Zeit. Jeder Mensch hat nur 24 Stunden in seinem Leben. Das ist keine Option. Das Leben besteht zwangsläufig aus einer Reihe von Entscheidungen. Jedes Jahr ist auch ein Nein zu tausend anderen Dingen. Jede Aktivität, der wir Zeit widmen, ist eine von tausend Aktivitäten, die wir dann zu dem Zeitpunkt nicht tun können. Und wir müssen lernen, Nein zu sagen. Und das ständig. Denn wie wir unsere Zeit verbringen, so verbringen wir auch unser Leben. Und es entscheidet maßgeblich darüber, wer du wirst. Wer du bist, hat damit zu tun, mit dem, was du die letzten 20, 30 Jahre getan hast. Ein Beispiel. Der durchschnittliche Deutsche liest 200 bis 400 Wörter pro Minute. Und bei dieser Geschwindigkeit könnten wir alle 200 Bücher pro Jahr lesen in nur 417 Stunden. Du denkst jetzt, was, 417 Stunden, das ist so viel Zeit, das ist mehr als eine Stunde pro Tag. Aber ratet mal, wie viel Zeit der durchschnittliche Deutsche pro Jahr mit Medien verbringt. 2300 Stunden. Das bedeutet, dass wir für einen Bruchteil der Zeit, die wir mit den Medien und Fernsehen verbringen, wir könnten zu begeisterten Lesern werden. Wir haben alle Zeit, die wir brauchen. Der beängstigende Teil, der Teil, den wir alle ignorieren, ist, dass wir zu süchtig, zu schwach und zu abgelenkt sind, um das zu tun, wovon wir alle wissen, dass es eigentlich richtig und wichtig ist. Und wenn das schon für das Lesen gilt, wie viel mehr gilt das für ein Leben mit Gott? Was könnten wir mit diesen Tausenden von Stunden pro Jahr so alles anfangen? Statt 20 Minuten Computerspielen oder Handyspiele auf der morgendlichen Busfahrt zu zocken, wie wäre es, wenn wir stattdessen 20 Minuten für unsere Freunde und Familie beten? Statt einer Stunde Fernsehen vor dem Schlafen gehen, könnten wir die ganze Bibel in einem halben Jahr durchlesen. In 6 Monaten hätten wir die ganze Bibel gelesen, wenn wir nur eine Stunde Fernseh abends gegen eine Stunde Bibellesen tauschen. Möglicherweise sogar schneller. An einem Tag, an dem wir lernen oder putzen, könnten wir auch mal Sabbat feiern. Eigentlich sollten wir das ein Siebtel unseres Lebens tun. Zur Ruhe kommen, Gott anbeten und ihn feiern. Lange vor mir sagte ein Mann namens Paulus Folgendes: Achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit, so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Der Satz von Paulus kann auf verschiedene Weisen übersetzt werden. Nutzt eure Lebenszeit, macht das den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Nutzt jede Gelegenheit, um Gutes zu tun. Jeder Tag ist eine Chance. Jeder Augenblick ein kostbares Geschenk. Aber was machen wir damit? Wirst du deine Zeit für triviale Dinge verschwenden? Oder investierst du in das ewige Leben? Natürlich wollen wir alle die Zeit sinnvoll nutzen, Aber die bessere Frage lautet, wie können wir mitten im Chaos unserer lauten und schnelllebigen digitalen Welt entschleunigen und wohlüberlegt leben? Und genau hier setzt Jesus an. Wenn wir Jesu Leben anschauen, dann würden wir merken, Jesus ist nie gehetzt. Und es gab Tage und Erzählungen, Geschichten, wo man denkt, da sollte jemand gehetzt sein. Ich führe nur ein Beispiel an. Sein bester Freund Lazarus liegt im Sterben. Wisst ihr, was Jesus macht? Er sagt seinen Jüngern, wir bleiben noch 2 Tage hier. Der hetzt sich nicht ab und macht sich direkt auf den Weg. Jesus sagt, wir bleiben 2 Tage hier und macht sich dann erst auf den Weg. Kam dann auch im Gefühl anderer zu spät. Trotzdem sehen wir, wenn wir Jesu Leben anschauen, immer wieder, er ist ein Mann der Ruhe. Als seine Jünger unterwegs waren und sie haben viel erlebt, sie kommen und fangen an, Jesus zu erzählen, Jesus nimmt sie beiseite und sagt, kommt, erstmal müsst ihr zur Ruhe kommen. Jesus hat sie Ruhe gelehrt. Und genauso ist auch seine Einladung an uns. In Matthäus 11 stehen ganz, ganz wichtige Verse. Viele von euch kennen das. Aber ich glaube, ganz oft leben wir das nicht. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Für fromme Juden zur Zeit Jesu war es das Größte, bei einem Rabbi lernen zu dürfen. Das war keine Selbstverständlichkeit. Die Juden hatten ein Bildungssystem. Kinder kamen in die Schule und dort lernten sie lesen und sie lernten die ganze Tora weitestgehend auswendig. Und dann mit 13 war die Schule quasi abgeschlossen und sie gingen wieder zurück zu ihren Familien und haben da dann ganz normal ihr Leben gelebt. Wenn sie das Glück hatten und auch begabt waren, durften sie bei einem Rabbi eine Rabbinerlehre beginnen. Und als seine, und das Wort finden wir ganz oft in der Bibel, Jünger, eben mit ihm rumreisen und seine Lehren mitbekommen. Aber das war nicht selbstverständlich. Das waren einige Auserwählte. Der Rabbi entschied immer, wer mitkommen darf und wer nicht. Du gingst zu einem Rabbi und fragtest, hey, ich würde gern bei dir Schüler sein, dein Jünger sein. Wie sieht es aus? Darf ich bei dir mitkommen? Und die Rabbis, weil Angebot und Nachfrage, dadurch, dass es nur große Nachfrage gab, konnten sie sich sehr gut aussuchen, wen sie da mitnahmen. Und man muss diese Ausbildung oder bei einem Rabbi ein bisschen anders denken, als wir zum Beispiel ein Studium denken würden oder Schule. Ich würde sagen, das ist eher vergleichbar mit einer Ausbildung. Ein Jünger war quasi ein Azubi, weil es ging nicht nur darum, die Gedanken irgendwie zu lernen, was der Rabbi sagte. Es ging darum, so zu werden wie der Rabbi. Es gab so, man hat das, früher haben die Juden das immer so schön gesagt, sitze im Staub der Füße deines Rabbis. Du musst vom Staub deines Rabbis bedeckt sein. Dabei ging es nicht darum, Staub zu schlucken auf der Straße, sondern es ging darum, ganz nah an den Füßen deines Lehrers zu sitzen und alles aufzusaugen, wie er handelt, wie er redet, wie er entscheidet. All das, darum ging es, wenn ein Jünger in die Lehre gegangen ist, bei seinem Rabbi. Und Jesus macht das hier ein bisschen anders. Jesus lädt seine Zuhörer ein. Er begrenzt das nicht auf einige wenige Auserwählte, sondern er spricht eine allgemeine Einladung aus. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Lernt von mir. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Jesu Einladung gilt jedem, von ihm zu lernen, bei ihm in die Ausbildung zu gehen. Was hat das mit dem Joch auf sich? Ein Joch in der Landwirtschaft ist ein Gerät, wo man einen Ochsen oder zwei Ochsen, je nachdem, was das für ein Joch war, nach vorne gespannt hat und damit hat man dann den Boden gepflügt, damit er umgedreht wird. Und könnt euch vorstellen, gerade auch in Israel, wo es so richtig trocken ist, weiß nicht, ob ihr mal versucht habt, einen trockenen Boden umzugraben, ist nicht leicht, ist auf jeden Fall ordentlich viel Arbeit. So. Und das war ein Joch. Und das Joch war sogar sprachlich nicht nur in der Landwirtschaft in Israel bekannt, sondern tatsächlich hatte jeder Rabbi sein eigenes Joch. Das stand nämlich, das Bild des Joches, für die gelebte Auslegung der Tora und die konkrete Lebensweise. Es gab zum Beispiel das Joch der Tora, das Joch des Himmelreichs und. Und jeder Rabbi hatte sein eigenes Joch, seine Art zu beten, zu feiern, Entscheidungen zu treffen, zu leben halt. Und Jüngerschaft hieß, dieses Joch, also die Art und Weise des Lebens, die der Rabbi hatte, auf sich zu nehmen und ihm nachzumachen. Und Jesu Überraschung ist nicht, dass er ein Joch hatte. Das war ganz normal. Jesu Überraschung war, dass sein Joch leicht ist. Sanft. Völlig abgedreht. Wie soll ein Joch leicht sein, wo man etwas ziehen muss? Und daher kam auch der Name. Rabbis haben sich damit gebrüstet, dass ihr Joch schwer ist. Und dass nur die Besten der Besten dieses Leben meistern konnten, wie sie das taten. Da merkt ihr, wie sehr sie sich selber, auch auf welche Stufe sie sich da gestellt haben. Aber Jesus sagt, mein Joch ist sanft. Meine Last ist leicht. Das ist keine Art und Weise des Lebens, die nur die Besten der Besten meistern können, sondern es ist ein Joch für jeden Einzelnen. Jesus will uns keine neue Last in unserem Leben auflegen, sondern seine Art und Weise zu leben, seine Auslegung der Schrift. Es ist eine Schule der Nachfolge, die zur Ruhe führt. Und wie sieht Jesu Joch denn jetzt konkret aus? Als erstes sehen wir, Jesus lädt ein. Kommt her. Es geht um Beziehung. Es ist nicht, okay, macht das, das, das und das und dann könnt ihr zu mir kommen und ich werde es euch beibringen. Nein, Jesus lädt direkt ein in die Beziehung. Beginnt nicht mit Tun, sondern, und daher kommt auch der Titel unserer Predigtreihe, geistliche Übungen. Der erste Satz des Untertitels lautet, bei Jesus sein. Komm zu Jesus. Geht noch nicht darum, irgendwas zu meistern. Einfach nur kommen. Dann lesen wir weiter. Lernt von mir. Wir sollen zu Jesus kommen. Und bei Jesu Füßen dürfen wir von ihm lernen. Und das Dritte wird dann sein, so zu leben wie er. Das ist das Joch, was Jesus anbietet. Die Frage ist, wie können wir jetzt zu Jesus kommen? Wie geht das? Wir können jetzt nicht einfach den nächsten Flieger besteigen, nach Israel, nach Tel Aviv fliegen und dort nach dem Rabbi Jesus suchen. Der ist nicht mehr da. Aber Jesus hat uns etwas hinterlassen. Die Bibel. Und habt ihr euch schon mal gefragt, warum die Evangelien voll sind mit Geschichten darüber, wie Jesus lebt und nicht von seinen Lehren in erster Linie? Ich habe mich das schon gefragt. Manchmal dachte ich mir, ich hätte schon gern mehr gewusst, was Jesus alles seinen Jüngern gesagt hat. Wir haben ein paar Abschnitte, aber das meiste sind Lebensberichte. Jesus ging dorthin und er handelte so und dann ging er dahin und machte dies und das. Wofür sind Lebensberichte gut? Sie sind vor allem gut, wenn du etwas nachahmen sollst. Und wenn wir in der Bibel lesen, in den Evangelien, wie Jesus lebte, dann sehen wir einen zentralen Punkt. Wir sehen, dass geistliche Übungen ein zentraler Bestandteil seines Lebens waren. Er betete die Nacht durch, er kannte sich sehr gut aus mit dem Wort Gottes und es war wirklich tief in ihm drin und verwurzelt und. Immer wieder lesen wir von solchen Momenten. Das heißt, wenn wir Veränderung erleben wollen, wenn wir Ruhe für unser Leben bekommen wollen, dann sollten wir so anfangen so zu leben, wie Jesus es tat. Und das ist eben durch geistliche Übungen oder geistliche Disziplinen. Das meint genau das Gleiche. Disziplin ist halt heute so ein schwerer Begriff, weil wenn wir an Disziplinen denken, dann denken wir immer, also hat das für viele so was Negatives. Das ist wieder diese Last, diese Schwere. Man könnte sagen, Jesus hat geistliche Disziplinen für uns vorbereitet, die aber leicht sind. Ne, um im Bild des leichten Joches zu bleiben. Jesu Joch ist leicht. Jesu geistliche Disziplinen, die er uns anbietet, sind leicht. Aber zuerst möchte ich klarstellen, was geistliche Übungen nicht sind. Geistliche Übungen, und das schreibt euch bitte hinter die Ohren, sind nicht Mittel zur Selbstrettung. Egal wie viel du Bibel liest, egal wie viel du betest, du kannst 24 Stunden am Tag irgendwelche geistlichen Übungen machen, fasten, alle 3 Tage oder selbst wenn du einen Monat fastest, das alles hat keine Kraft, dich zu retten. Das wird dich nicht retten. Das Einzige, was dich rettet, ist Gottes Gnade. Und wenn du noch nicht dein Knie vor Gott gebeugt hast und du bei ihm um Vergebung gebeten hast und erkannt hast, dass du Gottes Gnade brauchst, dann wird dieses Bibellesen und alles andere, diese geistlichen Übungen, brauchst du gar nicht zuhören in den nächsten Wochen. Das wird dich nicht vor Gott gut stellen. Wir können damit auch nicht Gott bestechen in einer Art und Weise von, okay, Gott, wenn ich das tue, dann schenkst du mir einen Porsche. Auch das sind geistliche Übungen nicht. Aber was sind dann geistliche Übungen? Geistliche Übungen sind praktische Gewohnheiten, die Raum schaffen, damit der Heilige Geist in dir wirkt. Sie sind Mittel der Gnade Gottes, die in unser Leben fließt. Jeder Mensch hat ein ähnliches Leben. Es passieren ähnliche Dinge. Wir alle müssen essen, trinken, wir müssen irgendwie arbeiten, einer Arbeit nachgehen. Ob es als Mutter zu Hause ist oder auch irgendwo unterwegs. Wir haben Dinge zu erledigen. Und geistliche Übungen sind Räume, Zeiträume, die wir dem Heiligen Geist schaffen, wo er in uns hineinwirken kann und Gott seine tägliche Gnade in uns gießt. Es gibt nämlich einen Unterschied. Gott hat mehrere Gnaden. Das eine ist natürlich, dass Gott so gnädig ist und uns rettet und die Beziehung wiederherstellt. Mensch und Gott waren getrennt und Gott in seiner Gnade, als großartiges Geschenk, ohne dass wir irgendwas getan haben, lädt uns ein, das einfach nur anzunehmen. Aber auf der anderen Seite möchte Gott noch mehr Gnade in deinem Leben schenken, nämlich die Gnade, bei ihm zu ruhen, die Gnade, verändert zu werden und nicht mehr so weiterleben zu müssen, wie du es bisher getan hast. Und ich bin überzeugt, dass wir ganz viel Gnade Gottes in unserem Leben verpassen, weil wir nicht Gott Zeit einräumen, um uns diese Gnade zu schenken. Denn der Unterschied dieser Gnade der Heilung, der Veränderung, ist eben der, dass Gott uns Menschen hier in die Verantwortung nimmt und sagt, ich habe hier ein Geschenk bereit, du musst es dir aber auch abholen. Und wenn wir uns jetzt nicht Zeit nehmen in unserem Leben, Bibel zu lesen, zu beten, zu fasten und die anderen geistlichen Disziplinen, wir werden sie in der Predigtreihe nach und nach durchgehen, um zu lernen, wie macht man die überhaupt? Worum geht es? Wofür sind die wichtig? Wenn wir das nicht tun, dann verpassen wir ganz viel Gnade Gottes in unserem Leben. Und es sind gleichzeitig auch Übungen. Das ist wie beim Sport. Du gehst zum Sport hin, um zu üben und deine Muskeln zu trainieren, damit du bereit bist für dein Leben im Alltag. Normalerweise jetzt, wenn Sportler trainieren, und nicht umsonst ist das Bild des Sportlers ein häufig benutztes Bild in der ganzen Bibel, die haben auch, die Fußballspieler, die gehen nicht nur zu ihrem Spiel samstagabends hin, sondern die trainieren die ganze Woche, damit sie am Wochenende ihre Leistung abrufen können. Und das ist auch mit unserer Veränderung. Wir müssen geistliche Übungen machen, damit Gott währenddessen mit uns arbeitet, unsere geistlichen Muskeln gestärkt werden und wir im täglichen Kampf gegen die Sünde widerstehen können. Warum kämpfen wir immer noch mit den gleichen Sünden? Warum haben wir das Gefühl manchmal, dass sich nichts verbessert? Liegt es vielleicht daran, dass wir Gott keine Zeit einräumen? Frage an dich. Wir müssen bei geistlichen Übungen auf jeden Fall darauf achten, dass wir die Mitte wahren. Die Gefahr ist natürlich immer, dass wir in eine Art Gesetzlichkeit reinfallen. So eine Regel, dass wir sagen, oh, Gott liebt mich nicht mehr, wenn ich einmal vergessen habe, Bibel zu lesen. Und das kann wieder so einen inneren Druck erzeugen, der genau das Falsche ist, was geistliche Übungen sein sollten. Und es ist eine Balance. Das ist ein Leben lernen. Manchmal müssen wir uns aber trotzdem auch zu den guten Dingen zwingen. Und das ist gar nicht so leicht, da den richtigen Weg zu finden, oder beziehungsweise allgemein das jetzt hier in die Runde zu sprechen, so machst du das jetzt. Deswegen, Leute, ihr braucht Hauskreise. Ihr braucht Freunde, die euch begleiten und euch helfen, eben in dem Moment das Richtige zu sagen in das Leben. Ich bin so dankbar für meinen Männerhauskreis, wo ich Jungs habe, die mir ganz ehrlich sagen, was gerade los ist. Und sagen so, hey, Fabi, ich habe das Gefühl, in letzter Zeit lässt du da vielleicht die stille Zeit, die geistlichen Übungen schleifen. Komm, mach das wieder. Das ist gut für dich. Und einfach so eine Ermutigung zu haben. Solche Dinge, wir brauchen das. Und da halt trotzdem, ne, eben nicht auf dieser Gesetzlichkeitsschiene runterzufallen, jemanden zu verurteilen, der gerade Schwierigkeiten damit hat. Aber was auch nicht passieren darf, ist, dass wir das irgendwie einfach nur als Wellnesszeit sehen, ohne den Inhalt, der dahinter steht, ohne das Kreuz. Geistliche Übungen sind nicht nur, damit ich einfach irgendwie zur Ruhe komme und irgendwelche Meditationsübungen wie in der Esoterik oder in den fernöstlichen Gebräuchen. Es geht um den Inhalt. Wer steht im Mittelpunkt? Gott. Wie füllen wir uns? Und. Und das gilt es zu lernen oder vielleicht auch nochmal neu sich bewusst zu machen in den nächsten Wochen. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Nimm Jesu Joch wieder auf. Sitz zu seinen Füßen, damit du von seinem Staub bedeckt wirst. Nimm dir Zeit. Lass Dinge auf Seite. Ich weiß, es gibt viele Dinge, die wichtig sind. Und auch manchmal wichtig erscheinen. Setz nochmal neue Prioritäten. Und nimm dir diese Woche vielleicht Zeit. Fang langsam an. Vielleicht mit 10 Minuten am Tag. Wir fangen wirklich langsam an. 10 Minuten, das habe ich auch meinen Schülern diese Woche gesagt. 10 Minuten, wo ihr alles auf Seite legt, dass kein digitales Gerät in eurer Nähe ist, das euch ablenken könnte, weil ihr merkt, ich müsste noch den anrufen und eigentlich müsste ich noch das machen. Nein. Schließt vielleicht sogar die Tür zu, damit ihr wisst, hier ist jetzt ein Ruheraum. Und dann tut eine geistliche Übung, die ihr kennt. Betet, lest die Bibel, macht beides. Sucht euch diese Zeit und lasst uns die nächsten Wochen auch als Gemeinde ganz bewusst nochmal dafür verwenden, einander zu fragen, wie geht es dir mit den geistlichen Übungen? Ist das gerade Teil deines Lebens? Wie kann ich dir helfen, da wieder in die Spur zu kommen und dafür einander nochmal ganz bewusst da zu sein, indem wir genau dieses Thema in den Blick nehmen. Geistliche Übungen sind nicht der Feind der Freude. Ich glaube, dass sie der Rahmen sind, in dem die Freude wirklich wächst. So möchte ich zum Abschluss einfach nochmal für uns alle beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Vater im Himmel, du siehst dieses wichtige Thema und danke dir, dass du uns in der Bibel das nochmal klar machst. Gott, ich möchte dein Joch auf mich nehmen und ich bete auch für jeden, der hier sitzt, dass du ihm jetzt in der nächsten Woche nochmal ganz speziell lehrst, wie er genau das machen kann, wie er von dir leben lernen kann, wie er wieder zur Ruhe finden kann bei dir, Veränderung erlangt und dieses ewige Leben, was du uns versprichst, Herr, du versprichst es schon im Hier und Jetzt, nämlich diese Lebensqualität, die wieder zu schenken. Darum bete ich, Herr. Amen.